Wir hören einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 22, 54 bis 62. Die Hauptpersonen dieses Textabschnittes sind Petrus und Jesus. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Gescheitert, aber so richtig. Wie aus diesem Text am Schluss etwas Tröstliches und Ermutigendes hervorgehen soll, ohne den Text zu verbiegen, ganz schön herausfordernd. Wir wollen uns dem Ganzen einmal annähern. Diese Geschichte gehört in die Passionszeit und ist ausdrücklich für den heutigen Sonntag vorgeschlagen. Und dem will ich mich stellen. Dem wollen wir uns stellen. Um die Geschichte einordnen zu können, was ist passiert? Das Passafest stand bevor. Jesus war mit seinen Jüngern nach Jerusalem gegangen. Er wusste, was ihm bevorstand. Seine Jünger wussten es eher nicht. Die Hohepriester und Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus unauffällig zu beseitigen, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Judas hatte mit den Hohepriestern Pläne geschmiedet, Jesus gegen Geld zu verraten. Das Passamahl wurde gefeiert. Jesus feiert es mit seinen Jüngern und erweitert es mit dem Bezug auf sich. Das Passamahl wird zum Abendmahl. Die Jünger streiten sich, wer von ihnen der Größte sei. Jesus und seine Jünger gehen auf den Ölberg in den Garten Gethsemane. Jesus betet und ringt um seinen Weg. Und die Jünger schlafen ein. Jesus findet sie schlafend und sagt, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und dann kommt Judas mit einer Schar Männer und liefert Jesus aus. Jesus wird gefangen genommen. Einige Jünger, wohl auch Petrus, verteidigen Jesus. Einem der Diener des hohen Priesters wird mit dem Schwert ein Ohr abgehauen und Jesus heilt das Ohr und stoppt die Verteidigung. In Matthäus 26 lesen wir dazu, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich gefangen zu nehmen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Alle flohen, bis auf einen oder zwei. Petrus schleicht sich hinterher, um zu sehen, was mit Jesus passiert. Oder um eine Gelegenheit zu finden, Jesus zu befreien. So kennen wir Petrus. Und so lieben wir Petrus, der Neugierige, der Mutige, der Draufgänger, das Herz am rechten Fleck. Kein Zögerer oder ängstlicher Typ. Nein, ein Macher. Er überlegt nicht lange. Bei der Berufung vom Fischer zum Jünger ließ er sich auch nicht lange bitten. Als Jesus auf dem Wasser des Sees Genezareth lief, rief Petrus, ich auch. und Jesus ruft ihn aufs Wasser. Und auch bei der Verteidigung, hier bei der Gefangennahme Jesu, zeigt Petrus Mut. Er zieht das Schwert und verteidigt seinen Herrn. Aber jetzt verlässt ihn der Mut. Im Hof wird er angesprochen, mehrmals: Du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Und jedes Mal leugnet er. Hat er Angst? Angst, auch verhaftet zu werden? Angst vor Folter und Tod? Gut möglich und gut nachvollziehbar. Wer von uns wäre in der Situation mutiger gewesen als Petrus? Hebt da jemand die Hand? Gescheitert, aber so richtig. Und hinzu kommt, gescheitert mit Ansage. Zum einen die Ansage durch Jesus. Ein paar Verse vor dieser Geschichte lesen wir: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Petrus aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das war die Ansage durch Jesus. Und das andere ist die Ansage durch Petrus' Verhalten selber. Hochmut kommt vor dem Fall. Petrus hat den Mund ganz schön voll genommen. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das hat er in dem Moment bestimmt ernst gemeint. Aber als es soweit war, ist ihm doch das Herz in die Hose gerutscht. Also, ich denke, Petrus hat nicht gelogen, aber er hat sich einfach überschätzt. Ach, wie gut ich das kenne. Passt ja auch gut zu seiner ganzen Karriere, übers Wasser gehen und untergehen. Passt auch gut zu der Diskussion, die die Jünger kurz vorher geführt haben. Nach dem Abendmahl haben sie darüber diskutiert, wer ist der Größte. Es erhob sich ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich, und ihr sollt sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Hat Petrus das noch im Ohr gehabt? Ihr werdet an meinem Tisch auf Thronen sitzen und richten über die 12 Stämme Israels? Und jetzt geht mit Jesu Gefangennahme alles den Bach runter? Wahrscheinlich eine Mischung aus all diesen Faktoren. Und nicht zu vergessen: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Der Teufel ist am Werk und er leistet ganze Arbeit bei Petrus. Er lässt die Furcht, die Angst in ihm groß und übermächtig werden, bis er Jesus verleugnet. Petrus scheitert, krachend und mit Ansage. Und der Moment der Erkenntnis lässt nicht lange auf sich warten. Der Hahn kräht, Petrus erkennt, was er getan hat. Und er erinnert sich an Jesu Vorhersage. Und er schämt sich. Er weint und ist untröstlich. Über sich, über sein Versagen, über Jesus und seine Gefangennahme, über das Ende der Träume. Die Konsequenz: Wie geht die Gesellschaft, wie gehen Menschen mit solchen Versagern um? Den Mund zu voll genommen, beim Lügen erwischt, als Promi oder Politiker bist du erledigt. Dein Ansehen ist futsch, der schöne Schein ist dahin. Hochmut kommt vor dem Fall. Und je höher jemand steht oder meint zu stehen, desto tiefer ist der Fall, desto genüsslicher zerreißen sich die Leute das Maul über den Gefallenen. Hihi, schau mal der. Wie geht Jesus mit diesem Versager Petrus um? Es ist hochinteressant. Wir finden zwei Texte dazu, einmal vor dem Versagen und einmal nach dem Versagen. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus betet für Petrus. Jesus betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhören möge in Problemen. Das ist für mich die Ermutigung des Tages. Zunächst mal die Erkenntnis, dass Glaube aufhören kann. Dass Glaube ersticken kann an Problemen, an Sorgen. Aber hier ganz konkret am eigenen Versagen. Jesus sieht ganz genau die Gefahr, die Petrus hier in der Versuchung droht. Zum einen natürlich, dass jetzt nicht Jesu Weltherrschaft anfängt. Jesus steigt nicht auf den Königsthron in Jerusalem. Petrus wird nicht Minister für irgendwas, sondern Jesus wird gefangen genommen und wahrscheinlich getötet. Daran kann Petrus Glaube zerbrechen, zusammen mit seinen Träumen. Zum anderen kann der Glaube an sich selbst aufhören und mit ihm der Glaube an Gott. Petrus steht hier in der Gefahr, sein Selbstvertrauen zu verlieren, weil er versagt. Er steht in der Gefahr, damit alles zu verlieren. Mit seinem Selbstvertrauen auch sein Vertrauen in Jesus. Wie bei dem Laufen übers Wasser. Petrus Selbstvertrauen und Petrus Gottvertrauen sind ganz eng verbunden. Und Jesus erkennt das und betet dafür, dass sein Glaube nicht aufhört. Kraft zum Durchhalten, powered by Jesus. Was kann es Besseres, Tröstlicheres geben? Jesus betet für mich. So wichtig und so wertvoll bin ich ihm. Jesus steht zwischen dem Satan, der ihn aussieben will, und uns. Und Jesus sagt, du kannst nicht vorbei. Diesen Satz kennen vielleicht manche aus Der Herr der Ringe, wo Gandalf vor diesem Feuerwesen steht und sagt, du kannst nicht vorbei. Ihr könnt euch die Szene gerne mal bei YouTube noch anschauen. Ich finde es herrlich dargestellt. Und ich will jetzt die Bibel nicht mit Herr der Ringe vergleichen, sondern ich finde, Herr der Ringe ist inspiriert von der Bibel und die ganzen gut und böse Geschichten. Und Jesus sagt, du kannst nicht vorbei. Als Jesus das zu Petrus vor dem Versagen sagt, begreift Petrus das gar nicht, weil er gar nicht davon ausgeht, dass er versagen könnte. Und er antwortet noch voller Selbstvertrauen, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Aber Jesus weiß schon, dass er es nicht schaffen wird und dass Petrus seinen Beistand und seine Vergebung braucht. Der zweite Text, der uns zeigt, wie Jesus mit dem Versager Petrus umgeht, der steht im Johannesevangelium. Nach der Auferstehung begegnet Jesus den Jüngern am See Genezareth. Johannes 21, Abvers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Nach der Auferstehung begegnet Jesus den Jüngern am See Genezareth. Zuerst erkennen sie ihn nicht, und als sie ihn erkennen, ist Petrus wieder der Erste, der ins Wasser springt, um zu ihm zu kommen. Sie essen zusammen. Keine Vorwürfe von Jesus an Petrus. Keine Strafe. Wie geht Jesus mit Petrus um? Er fragt ihn: Hast du mich lieb? Hast du mich mehr lieb als die anderen? Dreimal fragt er. Warum dreimal? Will er sich ganz sicher sein? Will er etwas bekräftigen? Viele Ausleger sagen dreimal, um auf die dreimalige Verleugnung zu antworten. Dass Jesus Petrus liebt, das wird hier gar nicht ausgesprochen, das ist eh klar. Jesus hat seinen Jünger Petrus und seinen Jünger Jan und die Jünger, die hier sitzen, lieb. So sehr lieb, dass er für uns sein Leben gegeben hat. Aber die Frage ist an uns gerichtet. Jesus fragt dich und mich: Hast du mich lieb? Und er fragt dreimal, um uns ganz klar zu machen, dass es eine ernste und wichtige und heilige Sache ist. Ja, Herr, ich habe dich lieb. Und ich glaube, Jesus will auch Petrus Selbstbewusstsein wieder neu aufrichten. Sein Glaube an sich selbst drohte aufzuhören. Und mit der dreimaligen Frage: Hast du mich lieb? Baut Jesus das Selbstbewusstsein von Petrus neu auf. Aber auf einer neuen Grundlage. Nicht mehr der Glaube an sich selbst, sondern an Christus, an den Herrn, den er liebt. Das ist seine Stärke. Das ist seine neue Identität. Petrus darf sagen: Christus lebt in mir. Ich und du, wir dürfen sagen: Christus lebt in mir. Und das ist der neue Kern unseres Selbstvertrauens, unseres Selbstbewusstseins. Wir vertrauen Jesus. Wir vertrauen diesem Jesus, der sich Satan in den Weg stellt und sagt: Du kannst nicht vorbei. Petrus ist gescheitert, so wie ich und du. Petrus wurde vergeben, so wie dir und mir. Und Petrus hat ein neues Selbstbewusstsein bekommen. Christus lebt in mir, so wie in dir und mir. Und wie geht es von da an weiter? Jesus gibt Petrus einen Auftrag. Dreimal. Jedes Mal, wenn Petrus antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, weide meine Schafe. Schon vor der Verleugnung sagt Jesus: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Das ist nichts anderes als: Weide meine Schafe. Wir sind beauftragt, wir gescheiterte und begnadigte und erlöste Menschen mit einem neuen Christus-Selbstbewusstsein. Wir sind beauftragt, unsere Geschwister zu stärken. Warum eigentlich sucht sich Gott solche Versager aus? Solche gescheiterten Menschen wie Petrus, wie dich und mich? Warum will er solche Leute als Felsen, auf die er seine Gemeinde baut? Auch Mose war so ein Gescheiterter, ein Mörder. Und Gott hat ihn als Anführer seines Volkes berufen. Macht das Gott, weil es keine anderen Leute gibt? Ja, vielleicht gibt es welche, die noch nicht gescheitert sind. Aber die sind noch ganz, ganz jung. Und die sind halt noch nicht gescheitert. Weil wenn wir ehrlich sind, scheitern wir alle. Aber warum solche gescheiterten und durch Jesus neu gemachten Menschen? Wegen der Demut. Demut ist unsere besondere Qualifikation. Wer gescheitert ist, der ist hoffentlich nicht mehr hochmütig. Der kommt nicht mehr hochnäsig daher mit der Haltung: Mir kann das nicht passieren. Ich bin doch viel besser als der. Nur gescheiterte und durch Jesus neu gemachte Menschen, die können demütig und liebevoll anderen gescheiterten Menschen aufhelfen, können sie stärken, können ihnen auf dem Weg zu Jesus helfen, können ihnen helfen, ein neuer Mensch durch Jesus zu werden. Das kann der Hochmütige, der perfekte Mensch nicht. Also, falls du, wie ich, zu diesen gescheiterten und begnadigten und erlösten Menschen mit einem neuen Christus-Selbstbewusstsein gehörst, unser Auftrag ist klar. Stärke deine Geschwister und weide die Schafe von Jesus. Und wie das im Einzelnen aussieht, lass dich drauf ein und ich bin sicher, Jesus zeigt es dir. Amen.